Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen, dem Buchpodcast von Springer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Folge geht es um eine Frage, die sicher zu den meistdiskutierten unserer Zeit gehört. In der Politik, der Soziologie, der Ökonomie und ganz allgemein überall, wo Menschen heute über die Probleme unserer Zeit sprechen. Es geht um den Kapitalismus. Genauer gesagt geht es in dem heute zu besprechenden Buch um Kapitalismuskritik. Darum, woher sie kommt und wie wir konstruktiv mit ihr umgehen könnten. Der Autor, der heute mein Gast ist, hat sich mit all diesen Fragen intensiv auseinandergesetzt. Er arbeitet seit fast 30 Jahren als Manager im Finanzressort, auch in internationalen Großkonzernen. Und er beschäftigt sich mit dem Kapitalismus mindestens genauso lang aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Ich bin sehr gespannt und sage Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Detlef Pietsch.
Ja, hallo Herr Rohe, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Das tue ich auch. Herr Pietsch, Sie stammen aus Trier. Saugt man da das Thema Kapitalismuskritik mit der Muttermilch auf?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Selbstverständlich nicht, aber es hilft natürlich, eine gewisse geistige Verwandtschaft zu haben, beziehungsweise sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Aber dass wir beide, Karl Marx, der größte Kapitalismuskritiker oder der bekannteste, in Trier geboren wurde, genauso wie ich, das ist natürlich ein reiner Zufall. Aber sicherlich geschadet hat es nichts mit meiner Beschäftigung für dieses Thema.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Kommen wir doch zu Ihrem Buch gleich. Das trägt den Titel Die kapitalismuskritische Gesellschaft, warum ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell in Frage gestellt wird. Es folgt auf das Vorgängerbuch mit dem Titel Das Ende des Wohlstands über ökologische und ökonomische Krisen. Beide sind im Springer Verlag erschienen. Worum geht es genau in Ihrem letzten Buch, Die kapitalismuskritische Gesellschaft? Haben Sie damit eine bestimmte Absicht verfolgt oder ein Erkenntnisinteresse?
Ja, also ich habe mir die Frage gestellt, warum ein erfolgreiches Wirtschaftssystem wie der Kapitalismus insbesondere in den letzten Jahren sehr, sehr stark kritisiert worden ist. Es erscheint kaum ein Buch, in dem nicht der Kapitalismus kritisiert wird und entsprechend auch die Abschaffung gefordert wird. Dagegen ist der Kapitalismus, zumindest mal wenn man ausgewählte Zahlen, Daten und Fakten heranzieht, doch in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen. Also konkret, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, gemessen über 250 Jahre, dann kann man sagen, dass sich diese BIP, dass sich das vervielfacht hat. Dass die Lebenserwartung natürlich auch mit der modernen Medizin deutlich angestiegen ist von, weiß ich, Anfang des 19. Jahrhunderts von 26 auf 73. Aber auch die Armutsquote ist deutlich runtergegangen. Und Herr Rohe, wenn Sie sich die Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik, insbesondere auch das Wirtschaftswunder anschauen, das nicht nur Deutschland hatte, aber dann sieht man, dass es doch ein sehr erfolgreiches System war, wenn man im Wesentlichen Kapitalismus und Marktwirtschaft gleichsetzt.
Bevor wir auf diese Themen noch genauer eingehen, zunächst wollte ich gerne von Ihnen wissen, für wen haben Sie denn das Buch geschrieben? Ist es für Experten, für ein breiteres Publikum, muss man ein großes Vorwissen haben oder eher nicht?
Also ich habe das Buch geschrieben für alle, die sich mit dem Kapitalismus beschäftigen, weil Kapitalismus als ökonomisches System und die kapitalistische Gesellschaft lässt sich kaum voneinander trennen. Also jemand, der sich für wirtschaftliche Fragen, aber auch gesellschaftliche Zusammenhänge aktueller Art interessiert, der soll bitte mein Buch lesen. Und ich habe versucht, soweit es möglich war, auch auf Fachtermini zu verzichten, sodass das wirklich auch für ein breites Publikum lesbar ist.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, muss ich
sagen. Das freut mich zu hören.
Liest sich sehr flüssig und gut. Aber dann kommen wir doch mal zum Thema Kapitalismus, Kapitalismuskritik. Wenn man eines sicher über Kapitalismus sagen kann, glaube ich, dann ist es, dass es unheimlich schwierig ist, kühl und sachlich darüber zu sprechen, weil der Begriff so unheimlich stark aufgeladen ist mit Geschichte, Emotionen, Polemik. Und nicht nur Laien, und das schreiben Sie auch, tun sich sehr schwer damit, Kapitalismus, also den Begriff überhaupt zu definieren. Auch Wissenschaftler scheuen den Begriff. Wie schätzen Sie diese Gemengelage ein?
Also absolut richtig, die Beobachtung. Es ist so, wenn Sie 10 Leute, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen, fragen würden, was er oder sie unter Kapitalismus versteht, dann würden Sie vermutlich 10 verschiedene Antworten bekommen. Ja, das gilt in der Wissenschaft, aber auch im Umgang. Wenn man sich die negativen Stereotype anschaut, die über den Kapitalismus herrschen, insbesondere auch wenn man diesen Begriff so in der Form verwendet und nicht beispielsweise die Marktwirtschaft, dann werden damit eine ganze Reihe von negativen Begriffen assoziiert. Also konkret das Thema Egoismus, Profitdenken, Gier, Konsum etc. Aber im Wesentlichen ist das eigentlich eine Art, wie man die Wirtschaft organisiert. Und es lässt sich ganz schwer auf einen einzigen Satz reduzieren, sondern man behilft sich auch in der Wissenschaft häufig damit, dass den Kapitalismus als Wirtschaftssystem zu beschreiben, das über verschiedene Elemente verfügt. Zum einen das Privateigentum an Produktionsmitteln. Zum anderen die dezentrale Planung über die Preise als Knappheitsindikator für ein bestimmtes Gut und die Nachfrage, dann mehrheitlich private Unternehmer und dann natürlich ganz wichtig das Marktprinzip gemessen an Angebot und Nachfrage mit einem freien Wettbewerb um die beste Lösung. Und last but not least, Sie haben vorhin Karl Marx erwähnt, der auch sich sehr stark auf das Thema Profitorientierung oder man könnte moderner sagen, die Gewinnerzielungsabsicht und die Kapitalmaximierung konzentriert hat, also sprich die Maximierung des eingesetzten Kapitals. Ja. Das ist, wenn Sie allein schon die Definition sehen, vielleicht darf ich da noch mal ganz kurz darauf verweisen, es gibt ja nicht den Kapitalismus schlechthin, sondern es gibt verschiedene Spielarten des Kapitalismus. Ich möchte einfach mal 3 herausgreifen. Zum einen die in der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Das heißt, man hat versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Wirtschaftsordnung wirklich zu designen. Alfred Müller-Amack hat das getan als geistiger Vater und Ludwig Erhard politisch umgesetzt. Und dort war das Ziel, die freie Marktwirtschaft, also das freie Spiel der Kräfte mit sozialen Elementen zu kombinieren, weil der Markt an sich kann diesen sozialen Ausgleich nicht schaffen. Und hier sind die Stichworte, die wir alle kennen, progressive Einkommenssteuer, also je mehr ich verdiene, desto höher ist mein Steuersatz bis zu einem gewissen Maße, aber auch Mietzuschüsse, Mindestlohn, Kindergeld, Sozialwohnung und so weiter, das kennen wir. Vielleicht noch 2 andere Beispiele. In Skandinavien, also unsere nördlichen Nachbarn, die haben die Marktwirtschaft mit einem noch höheren Staatsanteil ausgestattet, als wir das haben. Also konkret, sie haben höhere Spitzensteuersätze, sie haben entsprechend höhere Abgaben und Gebühren. Aber dafür haben sie eine staatliche Infrastruktur, wie beispielsweise ein einheitliches staatliches Gesundheitssystem, staatliche Kindergärten, Schulen, die alle vom Staat alimentiert werden, sodass insbesondere beispielsweise die Kindergärten kostenlos sind und es auch ermöglicht, dass beide Elternteile arbeiten können. Und last but not least, auf der anderen Seite die USA mit ihrer freien Marktwirtschaft, die sehr stark durch Privatisierung gekennzeichnet ist. Beispielsweise denken Sie an die private Bildung, an der Ivy League, aber auch eine geringere Staatsquote, niedrigere Steuern und so weiter. Es folgt einem anderen Prinzip als beispielsweise in Skandinavien, wo man in Skandinavien versucht, man doch eher alle gleich zu behandeln und keiner möchte proaktiv aus der Gesellschaft herausragen, während in den USA eher das Prinzip ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn du es nicht schaffst, der Staat hilft dir nur bedingt. Also von daher zusammengefasst, die Definition des Kapitalismus ist sehr vielschichtig und vor allen Dingen die Spielarten des Kapitalismus sind es auch. Von daher, das muss man sich vor Augen führen, wenn man über Kapitalismus generell redet.
Ja, also inwiefern Kapitalismus in seiner, also sagen wir mal, weniger staatlich überformten Version jetzt zu Ungleichheiten führt, darüber sprechen wir nachher bestimmt noch ein bisschen mehr und welche Kritik daraus folgt. Aber Sie haben das jetzt auch schon anklingen lassen. Es gibt sehr viele Bedeutungen des Begriffs Kapitalismus. Sie haben auch gerade gesagt, es gibt eigentlich verschiedene Formen. Der Kapitalismus hat verschiedene Phasen. Kann es denn sein, dass in der Diskussion das sehr oft zu Missverständnissen führt, wenn also Diskutanten gar nicht klar auseinanderhalten, worüber sie eigentlich gerade sprechen? Ist der Begriff also der Begriff Kapitalismus, eigentlich viel zu unscharf. Sollten wir den eigentlich beiseite lassen?
Ja und nein. Also ja, auf jeden Fall, weil er unterschiedliche Bedeutungen insinuiert und vor allen Dingen, weil man das Gefühl hat, man spricht nicht von der gleichen Sache, ja, weil jeder hat ein anderes Kapitalismusbild im Kopf und auch international, wenn Sie aus Schweden kommen, dann haben Sie ein anderes Verständnis vom Kapitalismus als in Deutschland oder auch in den USA, wie ich gerade aufzuzeigen versucht habe. Von daher ist es sehr, sehr schwierig und man sollte das sicherlich auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Wenn man das mit dem Begriff Marktwirtschaft ablöst, verliert man natürlich aber auch die zum Teil auch konstruktiv kritische Komponente. Also wirklich konkret die Gedanken, die sich viele auch mit zu dem Thema Kapitalismus gemacht haben. Und die würde man verlieren. Also ja, wir müssen ihn sicherlich genauer definieren und beschreiben. Und auf der anderen Seite, ja, kann man auf den Begriff, denke ich, so nicht verzichten.
Das Thema ist auch so schwierig, weil es sehr eng mit den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen verknüpft ist. Also ich sage jetzt nur Ökologie, Klimakrise, das wird auch sehr oft mit Kapitalismus in Zusammenhang gebracht. Ungleichheiten, der globale Süden gegen den globalen Norden etc., daraus folgende Konflikte. Macht es das vielleicht schwer, gebührenden Abstand zu halten zum Phänomen?
Absolut, Herr Rohe, weil wirtschaftliche Fragen sind essentiell in unserem Leben. Jetzt kann man sagen, wenn ich relativ viel verdiene oder sagen wir mal, wenn ich gut finanziell über die Runden komme, dann muss ich mir nicht täglich die Gedanken machen, um meinen Lebensunterhalt zu sorgen, also arbeiten zu gehen und auch Freizeitaktivitäten, die Geld kosten. Aber denken Sie an die vielen Bürgerinnen und Bürger, die, sagen wir mal, das untere Vermögensdrittel, die kaum über die Runden kommen. Und für die ist die Frage der Wirtschaft, des Geldverdienens und letztendlich auch die Form, wie ich die Wirtschaft organisiere, essentiell für ihr Leben. Und von daher lässt sich in diesem unteren Vermögensdrittel die Frage nach Leben und materiellen Dingen leider nicht entkoppeln. Aber auch ansonsten, wenn man gut über die Runden kommt, ist es sehr schwierig, das Thema auszublenden. Nicht umsonst hat es so einen hohen Stellenwert in der gesellschaftlichen Diskussion.
Vielleicht, weil es einfach, Sie haben es eingangs schon gesagt, man kann die Wirtschaftsform gar nicht so sehr von der Lebensweise trennen. Das ist eigentlich so eine Art zwei Seiten einer Medaille, ja.
Absolut.
Herr Pietsch, bevor wir uns die aktuellen Kritikpunkte am Kapitalismus genauer anschauen, die Sie in Ihrem Buch auch analysieren, treten wir mal einen Schritt zurück und fragen uns, was kann und sollte Kapitalismuskritik eigentlich leisten? Sie haben ja gerade selber gesagt, es ist schon auch wertvoll, was Kapitalismuskritik leistet.
Absolut. Ich sehe da im Wesentlichen drei Elemente. Zum einen sollte die Kritik auf einer detaillierten und konkreten Beschreibung des Kapitalismus beruhen. Ich habe es ja gerade dargestellt, nicht nur die Definition, sondern auch die konkrete Ausgestaltung, die Elemente, die die jeweilige Spielart des Kapitalismus ausmacht, also siehe Skandinavien, Deutschland oder USA. Diese Beschreibung ist sicherlich die essentielle Voraussetzung. Zum anderen sollte Kapitalismuskritik aus meiner Sicht, so sie auch konstruktiv gemeint ist, eine Veränderung erzielen. Ich glaube persönlich, dass eine Veränderung nur möglich ist, wenn ich herangehe und bestimmte Elemente unserer Wirtschaftsform kritisiere. Ich finde, das gehört zum Fortschritt dazu. Das ist wie in einem Unternehmensprozess. Sie fragen sich auch, ob Sie mit diesen Prozessen, die schon immer so gehandhabt worden sind, die letzten Jahre, ob Sie mit diesen Unternehmensprozessen tatsächlich weiterhin Erfolg haben werden. Und Kritik hilft natürlich, an bestimmten Stellschrauben zu drehen und entsprechend das Thema oder die Prozesse zu verändern. So ist es auch beim Kapitalismus. Durch die dezidierte Kapitalismuskritik sind alle aufgerufen, auch die, die diese Kritik nicht im Einzelnen teilen, entsprechend an einer Veränderung mitzuwirken. Und drittens ist es sicherlich auch so, dass eine Kapitalismuskritik zu Lösungsansätzen führen sollte. Also es ist wirklich so, es hilft, glaube ich, niemandem, wenn man sagt, das System aus den Gründen ist gescheitert, wir müssen es abschaffen, Feierabend, biete aber keine Lösungsalternative an. Von daher denke ich, dass eine Kapitalismuskritik sicherlich nicht nur die Beschreibung und die Veränderung zum Ziel haben sollte, sondern auch ein klares Ziel im Sinne von Lösungsalternativen. Wenn nicht diese Form des Wirtschaftens, welche dann?
Kapitalismuskritik, die gibt es ja Ich vermute genauso lange schon wie den Kapitalismus selbst und die Industrialisierung. Und das heißt, sie hat auch eine längere Geschichte. Wenn Sie jetzt sagen, Kapitalismuskritik sollte auch zu Lösungsansätzen führen, zu Veränderungen. Wie war das denn in der Geschichte? Wie ist die Historie der Kapitalismuskritik? Können Sie dazu einen kleinen Abriss geben?
Sehr gerne. Also natürlich sind die berühmtesten und wirkmächtigsten Kapitalismuskritiker sicherlich der Karl Marx und Friedrich Engels, die auf Basis ihrer Zeit, in ihrem Zeitverhältnis im 19. Jahrhundert natürlich auch die Arbeitsbedingungen gesehen haben, die zum Teil unter, wie soll man sagen, elenden hygienischen Verhältnissen haben sehr, sehr hart arbeiten müssen, Frauen, Kinder und Männer gleichermaßen, die dann entsprechend auch mit der Arbeit dann körperlich sehr stark gefordert waren, was dann, wir kennen das alles, Karl Marx und Friedrich Engels dazu geführt hat, von einer Entfremdung zu reden, von der Tatsache, dass diejenigen, die das Geld geben und das Geld arbeiten lassen, in Klammern, so einfach ist es natürlich nicht, das sind auch Unternehmer, die das Risiko tragen, aber dass die letztendlich den Mehrwert der Arbeit einstreichen und die Arbeiterinnen und Arbeiter gerade das bekommen, was sie zum schieren Überleben brauchen. Ja, also das Stichwort, die immer genannt werden in dem Zusammenhang, ist Ausbeutung. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Wenn Sie sich die Situation heute anschauen, dann haben wir natürlich auch Arbeitsschutzgesetze, Kinderschutzgesetze, ganz andere hygienische Arbeitsverhältnisse, Stunden sind begrenzt und so weiter. Alles Errungenschaften von vielen Spielern, auch den Gewerkschaften natürlich. Aber auf dieser Kritik haben dann auch viele aufgesetzt. Ich will nur konkret als Beispiel die neomarxistische Schule, die Frankfurter Schule nennen unter Adorno, Marcuse oder Horkheimer, die da entsprechend auf diesen kapitalismuskritischen Zug aufgesprungen sind. Aber, und das ist mir erst im Laufe meiner Recherchen des Buches aufgegangen, dass es ja schon viel früher umfangreiche kapitalismuskritische Überlegungen gab, also konkretes Beispiel hier an der Stelle sind die Maschinenstürmer, aber auch Ladisten genannt, nach Ned Ladd, einem dieser Maschinenstürmer, die Maschinen zerstört haben, symbolisch, um einfach aufzuzeigen, dass diese Maschinen eine bestimmte Arbeitstaktung vorgeben, die Arbeiterinnen und Arbeiter, denen sie kaum folgen können. Aber es gab auch die sogenannten Frühsozialisten, also Robert Owen, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, die sich schon Gedanken gemacht haben, wie könnte eine Alternative zum Kapitalismus aussehen. Also Robert Owen hat zum Beispiel davon gesprochen, eine Produktivgenossenschaft zu gründen, sodass praktisch die Produktionsmittel allen gehören, hat für eine bessere Schulbildung gesorgt, für sauberere Arbeitsplätze, sicherere, bessere geregelte Arbeitszeiten. Aber auch Charles Fourier hat sich zum Beispiel stärker für die Gleichberechtigung der Frauen eingesetzt, aber auch für eine gemeinschaftliche Gewinnverteilung. Und last but not least, Pierre-Joseph Proudhon, der ein sehr berühmtes Buch geschrieben hat, beziehungsweise Artikel über Eigentum ist Diebstahl, der nochmal darauf hingewiesen hat, es muss nicht immer alles über Eigentum laufen, man kann das auch entsprechend auf die Gesellschaft verteilen, ist natürlich eher in die anarchische Richtung gegangen.
Manches von dem, was Sie jetzt angesprochen haben, ist an Kritik ja tatsächlich angekommen und umgesetzt worden. Manches eher nicht. Ich glaube, die Maschinenstürmer standen auf verlorenen Posten, wohingegen wir heute ja genossenschaftliche Ideen tatsächlich bekennen und die auch umgesetzt sind. Das heißt, die Bandbreite der Kapitalismuskritik hat einiges hervorgebracht, was umgesetzt wurde auch.
Absolut, absolut. Sicherlich genossenschaftliche Elemente ist eines davon, aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf, wenn wir überlegen, wie man einen Kapitalismus reformieren könnte, der entsprechend auf die einzelne Kritik reagiert.
Ja, dann kommen wir doch direkt mal das Schlagwort auf die heutigen Kritikpunkte zurück, also die ganz aktuell in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts vorhanden sind. Also Bedenken, Ängste, Sorgen und auch ganz reale Schieflagen, gegen die sich Kapitalismuskritik wendet. Können Sie uns da mal die wichtigsten nennen?
Ja, Sie haben es schon dankenswerterweise angesprochen, Herr Rohe. Im Wesentlichen ist es die ökologische Kritik. Also die Sensibilität für Umweltfragen ist Gott sei Dank auch viel stärker, viel größer geworden. Nicht erst seit 1972, seit dem ersten Bericht des Club of Rome. Also um es mal plakativ auszudrücken, ein unendliches Wirtschaftswachstum in einer endlichen Welt mit endlichen Ressourcen ist so nicht möglich, so die Kritik, weil, und da kommt ein ökonomisches Phänomen zu Trage, was sich negative externe Effekte nennt. Das heißt, in der Vergangenheit, ich sage mal vor 30, 40, 50 Jahren, ist das Wachstum der Wirtschaft auch auf Kosten der Umwelt gegangen. Also saubere Gewässer, saubere Umwelt, saubere Luft, das sind alles Elemente, die man für selbstverständlich gehalten hat, weil man dafür auch nicht gezahlt hat. Und ich glaube, das Verständnis ist mittlerweile überall angekommen, nicht nur in Deutschland, dass ein solcher Raubbau in der Natur nicht mehr machbar ist. Wir kennen die Stichworte 1,5 Grad Ziel, den Klimawandel, Artensterben. Das sind alles Dinge, die mit einer wachsenden Wirtschaft nicht mehr kompatibel zu sein scheint. Das ist also der erste Kritikpunkt. Der zweite, Sie haben es schon angesprochen, Herr Rohe, ist die soziale Kritik. Vor allen Dingen, wenn man auch insbesondere aus Sicht der jüngeren Leute drauf schaut, die sehen, naja, den Wohlstand, den die ältere Generation, die Generation der Boomer erreicht hat, ist für uns so nicht mehr möglich. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass die Ungleichheit zwischen Vermögen und Einkommen immer stärker zugenommen hat. Und nicht umsonst hat vor fast genau 10 Jahren Thomas Piketty, ein französischer Ökonom, einen Weltbestseller zur Ökonomie geschrieben. Also ein ökonomischer Bestseller, der wirklich ein Bestseller geworden ist, was man in der Ökonomie selten hat. Ja. Mit der These, die er dann statistisch über viele Jahrzehnte nachgewiesen hat, dass die Kapitalrendite größer ist als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Das heißt, wenn ich über Kapital verfüge, über Aktien, Firmenanteile, aber auch über Immobilien, dass ich da im Schnitt mehr Gewinn rausgeholt habe, als wenn ich ganz normal von meinem Lohneinkommen lebe, das entsprechend mit dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum mitgegangen ist. Das ist so der zweite Kritikpunkt, die soziale Kritik. Der dritte Punkt sind die doch zahlreichen Globalisierungskritiker. Man muss ganz klar das differenzieren, muss sagen, sicherlich hat die Globalisierung weltweit zu einem beträchtlichen Wohlstand geführt. Es hat sicherlich viele Millionen Menschen aus der Armut geführt. Das ist sicherlich unbestreitbar. Und insbesondere Deutschland als Exportweltmeister hat besonders von der Globalisierung profitiert. Nur wenn man da ganz nüchtern draufschaut, da muss man sagen, dass immer noch zu viele Menschen auf der Welt hungern im sogenannten globalen Süden und dass letztendlich insbesondere die reichen Industrieländer, selbst wenn wir auch dazu gehören, überproportional vom Wachstum des Wohlstands profitiert haben im Vergleich zu dem globalen Süden, die dort zwar auch, aber ganz, ganz wenig profitiert haben. Das ist der dritte Kritikpunkt. Und last but not least, sicherlich, Herr Rohe, die Kritik aus der feministischen Seite, also Frauen, die einen sehr großen Beitrag geleistet haben zur Wirtschaft, der mehrheitlich unentgeltlich passiert. Also denken Sie an die Erziehungsleistung von Kindern, die überhaupt dann später auch auf die jeweiligen Arbeitskräfte gehen, Pflegeleistungen, die unentgeltlich gerade von Frauen geleistet werden. Und da ist die Kritik von den Frauen aus meiner Sicht auch zu Recht, dass das zu wenig gewertschätzt wird. Und wenn Sie sich dann die harten Zahlen anschauen, gibt es immer noch in Deutschland einen sogenannten Gender Pay Gap. Das heißt, für die absolut gleiche Arbeit werden Männer und Frauen immer noch unterschiedlich bezahlt. 18% im Brutto und 7% sozusagen im Nettoindex oder in dem bereinigten Index. Man muss sehen, der Nettoindex ergibt sich dadurch, dass viele Jobs bei den Frauen notgedrungen durch die Kindererziehung auf Teilzeit beruhen und dass Frauen überrepräsentiert sind in Berufen, die traditionell geringer bezahlt werden, wie beispielsweise in der Pflegearbeit oder auch als Kindergärtnerinnen. So, das sind letztendlich die 4 wesentlichen Kritikpunkte, die immer wieder genannt werden und auf die dann letztendlich eine Reformbewegung des kapitalistischen Systems aufsetzen muss.
Geht es im Grunde um Ungleichheit und Ungerechtigkeit?
Absolut, wobei das natürlich immer eine Frage der Betrachtungsweise ist. Ich meine, das hört sich jetzt sehr trivial an, aber wenn Sie auf der oberen Leiter sind und Ihnen geht es finanziell gut, dann werden Sie sicherlich die Fragen der Ungleichheit eher weniger im Kopf haben. Wenn Sie aber jemand sind, der nichts erben wird, später mal, der von vornherein auch schon in einfachsten Verhältnissen auf die Welt gekommen sind und entsprechend mit einer Bildung aufwächst, die hier in Deutschland sicherlich, und das wissen wir alle, nicht gerecht zugeht, weil die Aufstiegschancen begrenzt sind. Also ich sage nur dieses eine Stichwort Arbeiter- und Akademikerkinder in den Quoten, wer schafft das Abitur, mithin zu Fördermöglichkeiten etc. Und da kann ich mir schon nachvollziehen, dass es bei manchen das Gefühl entsteht, das geht hier ungerecht zu und vor allen Dingen die wenigen, die die Hälfte des Weltvermögens aufeinander vereinen, das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn Sie auf der anderen Seite stehen und Ihnen geht's relativ gut, dann könnte ich mir vorstellen, sehen Sie das nicht ganz so extrem, dieses Thema. Ja.
1% der Weltbevölkerung vereint die Hälfte des Vermögens auf
sich. So ist es, absolut.
Ja, genau. Ungerechtigkeit, ja. Sie haben aber vorhin auch gesagt, ja, es ist eigentlich auch eine Frage der Generation, auch in Ländern, die eigentlich ganz gut dastehen. Junge Menschen, die sogenannte Gen Z, sieht, dass sie vermutlich nicht mehr so einen großen Wohlstand haben wird, wie das Generationen vor ihnen hatten. Auch das gehört ja zur Frage der Gerechtigkeit.
Absolut, absolut. Also ich sehe da gerade bei der jüngeren Generation, die besonders kapitalismuskritisch ist, zum einen die viel, viel stärkere Sensibilität gegenüber den Umweltfragen, aus meiner Sicht auch zu Recht. Ich kann mich erinnern, dass vor 2 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse ich am Ende einer Buchpräsentation gefragt worden bin, Mensch, was kann denn unsere junge Generation, die Gen Z, was können wir denn tun, die wir noch nicht an den Schalthebeln der Macht stehen, aber wir sehen, dass die Umwelt verkommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich sehr schwierig, ohne an den politischen Schalthebeln zu sitzen, da was dran zu ändern. Aber da werden wir sicherlich im Rahmen der Reformvorschläge noch darüber zu sprechen kommen. Also diese stärkere Sensibilität gegenüber Umweltfragen, eine intakte Umwelt damit leben zu können, das treibt die Jugend insbesondere natürlich um. Dann auch die Persistenz der Armut, wie ich es genannt habe. Also sprich, dass die Armut auf der Welt immer noch existiert, die 800 Millionen, die wirklich hungern, aber auch die 2 Milliarden, die kaum über die Runden kommen, ein Viertel der Menschheit. Ja. Aber, und das ist, Herr Rohe, aus meiner Sicht der wesentliche Punkt der Kapitalismuskritik, ist, dass diese materielle Orientierung in der nachwachsenden Generation positiv gesehen nachgelassen hat. Also konkret das Thema Work-Life-Balance. Ich möchte nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Ich möchte einen sinnvollen Beruf haben, ein sinnvolles Leben. Ich arbeite ja auch sehr viel mit jüngeren Leuten, gerade aus dieser Generation zusammen. Mhm. Sie sind viel stärker solidarisch untereinander. Sie müssen nicht immer alles besitzen. Also das Materielle steht nicht im Vordergrund, sondern die sogenannte Sharing Economy. Also ich teile lieber, als dass ich besitze. Vor allen Dingen, weil sie sehen, dass der Wohlstand von früher nicht mehr erreichbar ist. Denken Sie an die Mietenexplosion oder auch die Bauzinsen, die so hoch sind, dass man sich kaum Eigentum anschaffen kann. Und last but not least sind es sicherlich auch diese Elemente des Kapitalismus, stereotyp gesehen, also diese Profitorientierung, diese Gier, dieser Konsum, der permanent angeregt wird, 10 Paar Schuhe zu kaufen anstelle von 5, die vielleicht auch reichen oder noch weniger. Das sind so die Dinge, die gerade bei der Jugend sehr, sehr stark sind. Und der Ruhe, in der Recherche für mein Buch ist mir auch Folgendes aufgefallen, was ich so als jemand Generation der Babyboomer, letzter Jahr Babyboomer, nicht tatsächlich im Kopf hatte, dass allein der Wettbewerb, der, ich sag's mal ganz platt, mehrheitlich in meiner Generation gesehen wurde als Ringen um die beste Lösung, die beste Möglichkeit, Innovationen voranzubringen, ist der Wettbewerb, das Ringen um die jeweils beste Lösung, das beste Produkt, wird zum Teil, nicht überall, man kann natürlich nicht die Generation über einen Kamm scheren, aber doch von einem Teil dieser Jugend als einen gnadenlosen darwinistischen Prozess gesehen. Also sprich wirklich ein Kampf jeder gegen jeden. Und das ist etwas, was ihrem Wertesystem der Solidarität auch international widerspricht.
Sehr interessant. Woher das nun wieder kommt, ist sicherlich nochmal eine andere Sendung wert.
Gerne, ja.
Tatsächlich, aber ich glaube, wir müssen näher bei der Kapitalismuskritik bleiben, bei Ihrem Buch. Wir haben jetzt ganz aktuelle Auslöser für Kapitalismuskritik besprochen. In Ihrem Buch analysieren Sie die aber nicht nur, sondern Sie vertreten auch die Ansicht, dass wir in einer kapitalismuskritischen Gesellschaft leben, dass also Kapitalismuskritik im Unterschied zu früher Common Sense geworden ist. Warum ist das so Ihrer Meinung nach?
Ja, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die negativen Aspekte, die wir gerade diskutiert haben, die Auswirkungen des Kapitalismus auf die Umwelt, die Ergebnisse des Kapitalismus, aber auch auf den Wertewandel, dass die sehr, sehr stark und dominierend geworden sind. Und vor allen Dingen, es ist ja so, wenn Sie sich in die, ich bin kein Soziologe, sondern Ökonom, aber wenn Sie sich die soziologischen Theorien anschauen, dann werden Sie sehen, dass Gesellschaften sich auch deswegen verändern, weil Menschen miteinander kommunizieren. Und wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, wir hatten 3 Fernsehprogramme, dann gab es vielleicht ein wenige Radioprogramme und hat eine Zeitung gelesen. Und ansonsten, das war eigentlich das, wo man Informationen bekommen hat. Und heute ist es so, dass Sie aus wahnsinnig vielen Medien, Sie kennen das besser als ich, nicht nur auf YouTube, aber auch in den sozialen Medien, bekommen Sie permanent auch bestimmte Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, der Kapitalismuskritik permanent vor Augen geführt, über Statistiken, über Umweltbilanzen und so weiter. Und von daher ist wirklich das viel, viel virulenter, viel präsenter gewesen. Und Jürgen Habermas hat ja, war immer ein Verfechter, also der große noch lebende Weltphilosoph, hat einmal gesagt, dass natürlich durch den Diskurs, den wir permanent miteinander haben, natürlich sich auch Weltbilder, Meinungen entsprechend ändern. Vielleicht noch ein Punkt, wenn ich war jetzt auch in Leipzig auf der Buchmesse und wenn dort diskutiert wird über Kapitalismuskritik, dann sind immer tatsächlich Eltern und die Generation Gen Z beide zusammen und ich glaube, dass sie einfach gemeinsam voneinander lernen können und ich glaube, dass auch viel im positiven Sinne auch an kritischen Elementen über den Kapitalismus durch diese Kommunikation der unterschiedlichen Generationen passiert. Ich meine, ich habe einen Sohn, der ist 24 Jahre alt, mit dem diskutiere ich auch über diese negativen Auswirkungen und von daher kommt man schon auch als Älterer ins Grübeln und am Überlegen, ob es nicht einen reformierten Kapitalismus geben kann, der auf diesen Kritikpunkten, die wir genannt haben, aufsetzt.
Also hatte man vielleicht früher einfach zu wenige Informationen darüber, wie sich denn der Kapitalismus beziehungsweise all die verschiedenen Formen des Kapitalismus auswirken?
Absolut, vor allen Dingen, wenn Sie, sagen wir mal, bis in die 80er Jahre in der Bundesrepublik, wenn Sie dort in relativem Wohlstand gelebt haben oder es ihnen relativ gut ging, haben sie sich darüber dann weniger Gedanken gemacht. Und in den jüngeren Jahren ist es tatsächlich so, dass die Umweltschäden für jeden, der sich dafür interessiert, absolut ersichtlich ist. Und dieser sogenannte Tipping Point, wie lange wir noch brauchen, bis die negative Entwicklung im Sinne Klimawandel, 4 Grad Erwärmung bis 2001, bis das irreversibel wird, die Zeit ist wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Und ich glaube, da ist nicht nur die Jugend, sondern auch jetzt die Älteren dafür sensibilisiert, dass wir da umsteuern müssen. Und von daher ist auch der Blick auf den Kapitalismus gerichtet, der mit seinem unendlichen Wachstum nicht, zumindest das ist die Kritik, in die richtige Richtung unterwegs ist.
Die kapitalismuskritische Gesellschaft, also eine, in der die Kapitalismuskritik, ich hatte schon gesagt, Common Sense ist, überall vorhanden. Halten Sie das für fruchtbar, dass es so ist?
Absolut. Wie ich es vorhin erwähnt habe, glaube ich, dass Kritik immer der Anfangspunkt einer neueren, einer besseren Entwicklung ist. Ja, das Bessere ist der Feind des Guten, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass man diese Kritik ernst nehmen muss. Weil wenn Sie sich überlegen, dass die junge Generation, die besonders stark den Kapitalismus kritisiert, das kann man in Statistiken nachlesen, dass die in 15, 20 Jahren tatsächlich am Ruder ist, ja, während wir dann entsprechend in der Rente sind, dann sieht man, die werden spätestens dann was ändern. Und warum sollte man nicht gemeinsam überlegen, in welche Richtung es gehen kann? Nur muss es natürlich dann in eine realistische und in eine umsetzbare Alternative münden, also rein abschaffen oder zu sagen, wir schrumpfen, das wird so einfach meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Ja, wir müssen also was tun. Wir müssen schon in eine bestimmte Richtung gehen und wir müssen von dort losgehen, wo wir gerade sind. Das ist nun mal der Kapitalismus und die Marktwirtschaft. Also kommen wir zum Schluss auf mögliche Gegenentwürfe. Sehen Sie aus der ganzen Kritik gute Entwürfe entstehen momentan?
Absolut, absolut. Ich meine, die großen Maßnahmen kennen wir alle. Auf die erneuerbaren Energien setzen, auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff. Das sind alles Dinge, die aber im Augenblick prozentual heute noch nicht ausreichen. Hm. Dann gibt es Überlegungen zu sagen in Richtung freiwilligen Konsumverzicht. Das kann jeder für sich auch entscheiden. Es gibt auch eine sogenannte Frugalistenbewegung von der Jugend, die sagt, ich arbeite bis Mitte 40, bis Ende 40 und dann habe ich genügend verdient, um mich dann entsprechend selbst verwirklichen zu können und lebe entsprechend bescheiden weiter. Ich kann auch schauen, dass ich in meinem täglichen Umfeld nicht so viele Dinge kaufe, dass ich die Dinge länger halte, dass ich vielleicht bestimmte Dinge, Sie haben es vorhin von Genossenschaften, aber auch von Kommunen angesprochen, im Kleinen geht es sicherlich, dass man, wer es kann und wer es mag, auch Lebensmittel, Kleidung und so weiter selbst herstellen. Das sind sicherlich kleinere Dinge, die man machen kann, nicht der große Wurf. Der große Wurf kommt sicherlich in Richtung erneuerbare Energien. Aber ich denke auch, das Thema Sozialer, diese Solidarität, die die Jugend aus meiner Sicht zu Recht einfordert, da kann jeder einen kleinen Schritt gehen. Sicherlich gibt es staatliche Elemente, wie wir erleben das ja alles, Kindergrundsicherung, die Rente so gestalten, dass sie auskömmlich ist, dass die ältere Bevölkerung davon leben kann. Ich glaube, gestern habe ich gelesen, dass ein Viertel derer, die zur Tafel gehen, die überlastet sind, also wo kostenlos oder gegen eine symbolische Gebühr Lebensmittel abgegeben werden, dass ein Viertel derer, die dorthin gehen, Rentner sind, kann eigentlich in einem reichen Land nicht sein. Also, aber auch das Thema Bildungsgerechtigkeit müssen wir angehen. Wie kann man auch Bildungsstipendien ausgeben und so weiter. Aber vielleicht noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Abgesehen davon, dass sicherlich gleiche Bezahlung für Mann und Frau, viele Unternehmen machen das schon wie selbstverständlich. Ja, das ist aus meiner Sicht gar keine Frage. Das muss auf jeden Fall sein für die gleiche Position, das gleiche Gehalt, egal ob Mann oder Frau. Aber ich denke, wir müssen nicht nur immer auf den Staat setzen. Ich glaube, dass die sogenannte Zivilgesellschaft, dass wir alle mehr können, ja, dass wir, denken Sie beispielsweise an Ehrenämter, an karitative Engagements, aber denken Sie auch an, ich nenne das immer so lapidar, Rente Omi oder Rente Opa, ältere Generationen, die noch rüstig sind, die Kindern vorlesen wollen und helfen, aber auch, es gibt Studierende, die kostenlos Nachhilfe geben für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Oder vielleicht noch ein letztes Beispiel, denken Sie an viele Unternehmer, aber auch Manager, die aus einfachsten Verhältnissen selbst gekommen sind und gehen in sogenannte Brennpunktschulen und geben ihr Wissen weiter und sagen, dass Schule nicht alles ist, eine gute Bildung ist immer wichtig, aber dass man es auch so schaffen kann und dass sie als Vorbilder fungieren. Ich glaube, in der Summe, auch wenn das jetzt ein sehr idealistischer Vorschlag ist, dass man in diese Richtung mehr gehen kann und ich glaube, dass man so diese kritischen Aspekte am Kapitalismus von heute, dass man das tatsächlich abmildern kann, dass wir an dem System nicht vorbeikommen, das ist für mich klar, aber die Kritikpunkte würde ich sehr, sehr ernst nehmen und entsprechend gemeinsam dran arbeiten. Und lassen Sie mich vielleicht noch ganz zum Schluss, Herr Rohe, sagen, für mich ist der wichtigste Punkt, dass wir gemeinsam, generationenübergreifend eine Vision entwickeln, wie ein solcher reformierter Kapitalismus aussehen soll, wie auch immer wir ihn nennen und entsprechend, dass wir den auch klar kommunizieren, wo die Reise hingehen soll und wir alle uns auf diese Reise begeben, auch wenn die Meinungen dazu unterschiedlich sein mögen.
Ja, und wir uns einig sind, dass wir vielleicht manchmal uns nicht einig sind. Aber
genau.
Manches von dem, was Sie anfangs gesagt haben, hört sich doch auch sehr nach der sozialen Marktwirtschaft an, die wir ja immer noch haben, aber wo ein Viertel der Besucher der Tafel Rentner sind, die vielleicht die Indizien danach sind, dass sie nicht mehr so richtig gut funktioniert.
Absolut, absolut. Da müssen wir sicherlich nachjustieren.
Herr Pietsch, wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Ich könnte noch lange mit Ihnen weitersprechen.
Ich auch, Herr Rohe, hat Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei mir waren.
Ja, sehr gerne, Herr Rohe, jederzeit wieder.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich über Hintergründe zum Thema Kapitalismuskritik belesen möchte, dem empfehle ich Detlef Pietschs Buch. Es heißt die kapitalismuskritische Gesellschaft, warum ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell in Frage gestellt wird. Und es nähert sich diesem komplexen Thema äußerst vielseitig und gut verständlich. Zu finden ist es natürlich in der Buchhandlung Ihres Vertrauens oder aber im Onlinehandel. Einen Link zu mehr Informationen über das Buch finden Sie wie immer in den Shownotes. Sollten Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen zu diesem oder allen anderen Folgen unseres Podcasts haben, schreiben Sie uns gerne an springer-podcast@springernature.com. Tja, und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich von Ihnen, denn dieses ist die vorerst letzte Folge von Hören, Lesen, Wissen. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich fürs Zuhören zu bedanken. Neuigkeiten zum Verlag und zu unserem Programm jedenfalls finden Sie weiterhin bei X und Instagram unter @springernature oder unter @springer1842. Schauen Sie da doch gerne immer mal wieder vorbei. Also machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihr Tobias Rohe.
Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer. Thank you.